Hallo und willkommen. Jetzt sind wir erstmal eine ganze Weile dreistellig und zwar mit der Anzahl unserer Podcast-Folgen. Hier ist die Folge 101 vom Runner's World Podcast. Und diese Folge steht ganz im Zeichen unseres Symposiums von Runner's World. Das hat in diesem Jahr endlich wieder in Präsenz im Rahmen der Messe ISPO in München stattgefunden und ist, das darf man schon behaupten, ein, wenn nicht sogar das große Treffen der Running-Branche. Jetzt will ich aber gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn meine lieben Kollegen Hanna Lindemann und Urs Weber haben eine ausführliche Nachbesprechung für euch aufgenommen. Und als kleines Goodie danach gibt es auch noch zwei ausführlichere Interviews, die Hanna mit zwei unserer Partner beim Symposium geführt hat. Live direkt vor Ort. Also einen besseren Eindruck könnt ihr eigentlich gar nicht bekommen, wenn ihr nicht selbst dabei sein konntet. In diesem Sinne starten wir auch direkt mit dem Thema. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Hallo aus München heute beim heutigen Podcast. Wir sitzen nämlich, die Hanna und ich, Urs, sitzen heute in München, weil wir die ISPO besucht haben. Das ist die internationale Sportartikelmesse. Und die ISPO ist nach wie vor die größte weltweite Sportartikelmesse, die es gibt. Und insofern ist das immer ein Highlight für uns, um zu sehen, was so Trend ist. Und Hanna, du bist auch über die Messe gegangen. Sorry, erstmal für unsere Stimmen. Ne? Hanna, ich glaube, du hast auch noch ein bisschen belegte Stimme.
Ja,
ne?
Genau. Ich habe ja auch schon 2 Tage Messe hinter mir. Immer viel Reden, viel Gewusel. Man hört es meiner Stimme ein bisschen an. Außerdem sitzen wir hier in der Hotellobby, der ruhigste Ort, den wir jetzt hier zum Aufnehmen gefunden haben. Auf jeden Fall ruhiger als auf dem Messegelände, würde ich mal sagen.
Unbedingt.
Deswegen, falls man im Hintergrund noch ein bisschen Frühstücksgerumpel hört, das sind hier die Hotelgäste.
Ja, und die Leute, die tatsächlich jetzt, wie wir auch gleich, dann nochmal aufs Messegelände gehen, denn die Messe ist heute der dritte Tag, letzte Tag, und wir nutzen das auch nochmal, um das ein bisschen rumzuschauen, ne, was es so Neues gibt.
Ja, ganz genau. Aber gestern waren wir eigentlich gar nicht so viel auf dem Messegelände. Das haben wir eher Montag am ersten Tag gemacht, denn gestern fand das Runner's World Laufsymposium statt.
Genau, unser Runner's World Symposium, das zum 9. Mal jetzt mittlerweile schon echt stattfand. Echt erstaunlich für uns selbst immer wieder. Und das haben wir mal veranstaltet oder angeregt, so als Treffpunkt eigentlich für die Running-Branche. Das heißt, da treffen sich all diejenigen aus der Laufszene, die da irgendwie beruflich unterwegs sind. Also das sind Laufveranstalter, natürlich Laufspezialisten, also die Running-Spezialisten aus den Fachhandelsgeschäften, aber eben auch Hersteller und Handelstreibende. Und bei dem Laufsymposium ist es so, dass wir von Runner's World aus immer so ein bisschen so eine Trendshow machen und gucken, was zeigen unsere eigenen Marktdaten, die wir jährlich erheben, zeigen also so Trends und Bewegungen im Running-Bereich. Aber, und das ist dann eigentlich im Zentrum dieses Laufsymposiums, dort präsentieren sich eben auch zentrale Akteure, sage ich mal, aus der Running-Szene, also sprich die Partner von unserem Laufsymposium. Und die stellen wir vielleicht mal kurz vor, oder Hanna?
Ja, ganz genau. Da waren nämlich einige mit dabei und den Aufschlag hat dann gestern direkt On gemacht mit einem Vortrag. Und ich finde, bei On wurde ganz gut deutlich, was ein Kernthema auf der Messe war. Das ist mir auch Montag aufgefallen, als man so durch die Hallen hier auf der Messe gegangen ist, die einzelnen Stände angeguckt hat. Da steht ganz groß, also über jedem Stand war quasi ein Banner, wo ganz groß Nachhaltigkeit drauf stand. Also das ist, glaube ich, wirklich das große Kernthema der Messe zumindest, kann man das so sagen?
Ja, das finde ich, hast du genau richtig gesagt, fiel mir nämlich genauso auch auf. Und zwar, das war das Besondere, ich meine, man muss schon sagen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was gerade auf der ISPO und bei den auf der ISPO ausstellenden Firmen schon seit Jahren ein ganz, ganz großes Thema war. Aber das Neue war, dass das so ein zentrales und wirklich übergreifendes Thema jetzt geworden ist. Das heißt also ein sämtliche Geschäftszweige betreffendes Thema, dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das war neu, also wie das jetzt in den Vordergrund gerückt wird. Also wir haben in den letzten Jahren schon sehr viele Impulse gesehen aus gerade der Outdoor-Branche, die da sehr sicher ein Vorreiter ist, also auch für andere Industrien. Aber in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass alle Firmen, alle Hersteller, alle Händler, alle Journalisten das Thema Nachhaltigkeit behandelt haben. Und das fand ich beeindruckend und positiv.
Ja, ganz genau. Also für mich ist jetzt die erste ISPO und für mich war das wirklich unfassbar dominant, wie das Thema aufgegriffen wurde. Und das ist ja auch gut. Man merkt, da passiert ganz viel. Die Hersteller tun und machen da ganz viel. Aber man wird sehen, ob sich das alles auch so ausspielt. Genau, und um dann nochmal wieder auf On zurückzukommen, die haben nämlich ein ganz spannendes Konzept vorgestellt. Letztes Jahr ging es ganz, ganz viel um das Cyclone-Prinzip. Das ist ein Abonnement-Programm für einen Laufschuh. Und sie bewerben diesen Schuh mit den Worten, das ist der erste Laufschuh, der einem niemals gehören wird. Das finde ich eigentlich ganz clever, denn man abonniert den Schuh und kauft ihn nicht. Und zahlt quasi einen monatlichen Beitrag und darf dann den Schuh tragen, sobald er durchgelaufen ist, sobald ich meine, ja, wie viele Kilometer auch immer darin gemacht habe, sobald er durchgelatscht ist, dann benutzt man ihn ja meistens dann irgendwie noch sonst so zur Gartenarbeit oder der Hund darf damit spielen, aber den Cloud Neo, so heißt der Schuh in diesem Abonnement-Service, den schickt man dann zu On zurück. Das finde ich ein ganz spannendes Konzept, denn genau aus diesen Schuhen, die dann wieder zurückgeschickt werden, werden die neuen Cloud Neos hergestellt. Das ist das eine ganz, ganz spannende Konzept, was On vorgestellt hat, was es jetzt seit einigen Wochen, glaube ich, seit...
Ja, das ist das Besondere. Ne? Also den Schuh gibt es jetzt. Wir konnten den auch schon im Testlaufen oder haben den jetzt im Testlauf. Und das finde ich tatsächlich das Ausrufezeichen, weil On hat das als Partner vom Symposium letztes Jahr schon vorgestellt. Der Kaspar Kopetti hat da dieses Zirkularitätsprinzip da vorgestellt und dieses Abonnementmodell. Und da haben wir alle so ein bisschen die Stirn gerunzelt und gefragt, na, wird das klappen? Geht das? Und den Schuh wirklich wieder zurückschicken und so. Und jetzt haben wir das Produkt da. Also die haben es echt realisiert. Und das ist ja schon echt ein großer Schritt, den die da präsentiert haben, finde ich.
Ganz genau. Und On hat dann auch direkt nochmal einen draufgesetzt, und zwar das Clean Cloud Projekt. Da weiß ich nicht, würden wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, denn darum geht es nachher noch im Interview mit Nils Altrogge von On. Nach unserer Besprechung hier gibt es da noch ein Interview, also einfach dranbleiben, würde ich sagen. Damit sprechen wir nämlich nochmal über das Clean Cloud Projekt, was auch super spannend ist und wo On in Sachen Nachhaltigkeit wirklich nochmal einen draufsetzt.
Ja, und wo man tatsächlich auch sieht, dass die Bemühungen sehr, sehr ernst nehmen. Der andere Hersteller auch, aber On hat da wirklich sehr große Bemühungen. Der Nils Altrogge ist Head of Technology Innovation, wie sich das so schön nennt, aber wir haben tatsächlich wirklich eine eigene Abteilung geschaffen, um eben in den nächsten Jahren klimaneutral zu werden. Und das haben die sehr überzeugend präsentiert, fand ich klasse. Aber das war nicht das Einzige. On hat sich ja auch mit anderen Sachen noch präsentiert, unter anderem auch mit Athleten, die sie jetzt in ihrem On-Athletes-Team da fördern und dargestellt haben.
Ja, ganz genau. Und Alexandra Burkhardt war zu Gast und hat ein bisschen erzählt, was hinter den Kulissen bei On sich so abspielt. Und hat wirklich hervorgehoben, das war wirklich in Bildern und wie sie es erzählt hat, sehr schön zu sehen, wie gut der Zusammenhalt im On-Team ist. Und dass tatsächlich hinter all diesen Technologien, hinter all den laufschuhspezifischen Dingen, die es bei On so gibt und die vorgestellt wurden, auch der Mensch, der Athlet, immer noch im Mittelpunkt steht. Das hat sie wirklich hervorgehoben und hervorgehoben, dass viel Athletenfeedback angeholt wird bei der Entwicklung dieser Schuhe. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich ganz wichtig, ne? Weil letztendlich laufen Athletinnen und Athleten und natürlich auch alle anderen Läuferinnen und Läufer in den Schuhen. Und dann muss er halt für die funktionieren.
Das fand ich eigentlich beeindruckend, wie sie das hervorgehoben hat, weil ich meine, Alexandra Burkhardt, Sprinterin, sensationelles Gold gewonnen mit der Sprintstaffel in München hier bei den European Championships, bei der Europameisterschaft und da einen riesigen Auftritt gehabt mit der Sprintstaffel und sensationell ja auch für viele das erste Mal, dass sie da mit On als Marke in Berührung kam, die eben zum Beispiel die Sprinterinnen und Sprinter auch ausstattet. Ne? Und On hat da sehr ehrgeizige Ziele, was die Spitzenathletenförderung angeht. Die wollen also schon bei den Olympischen Spielen in Paris, aber dann vor allem auch 4 Jahre später, wollen die in die Top 3 der Medaillenränge vordringen. Also On wirklich meint es sehr ernst und sucht deswegen auch die Kooperation mit den Athletinnen und Athleten, um die Produkte weiterzuentwickeln und zu fördern. Und da war eben Alexander Burkhardt echt sehr selbst beeindruckt, aber man hat eben auch gemerkt, wie die auch gefragt wird, um den Input zu geben mit den Produkten, mit den Materialien und Eine ganz nette Anekdote fand ich ja auch, und das wussten, glaube ich, viele gar nicht, dass die Alexandra dieses Jahr schon mal eine Silbermedaille gewonnen hat im Bobfahren, als Anschieberin im Bob, ne? Und was früher auch schon Sprinter gemacht haben, aber das war natürlich echt eine nette Anekdote, die sie da erzählt. Ja.
Und auch das in On.
Auch das Spikes, in On-Spikes.
Richtig, ja, genau. Also auch ja, auf dem Eis.
Ja, genau. Ja, dann nach On kam, wir können vielleicht erstmal was zu den Partnern sagen, die präsentiert haben. On war dabei, Joe Nimble als Marke, die relativ jung noch im Running-Markt unterwegs ist. Dann kam Adidas dazu und dann eine Kooperation von True Motion, der jungen Marke aus Deutschland auch, mit Falke, dem Strickhersteller, der aus dem Sportbereich mit dem Ergonomic Sport System bekannt ist. Und dann kam noch Arion als Technologiehersteller. Und diese Präsentation, wir gehen vielleicht mal ein bisschen auf die Highlights ein, so, denn da waren so übergreifend, wir haben es eben gesagt, natürlich Nachhaltigkeitsthemen, die interessant waren, aber eben auch vor allem die funktionellen Themen, die uns beeindruckt haben.
Mhm. Ich finde, das hat man gerade gemerkt, wenn man den True Motion Vortrag und den Joe Nimble Vortrag gehört hat. Sie waren tatsächlich nicht direkt nacheinander, aber ich finde, es war trotzdem sehr interessant, wie unterschiedlich die Technologien der Laufhersteller sind und ja, wie alle auf der Suche nach dem idealen Laufschuh sind. Der Laufschuh, der Verletzungen verhindert, indem man bequem und verletzungsfrei laufen kann. Und da sieht man, wie gegensätzlich da die Vorschläge der Hersteller sind, oder?
Ganz genau, ja. Die haben das gleiche Ziel, die Hersteller. Also gerade, was du jetzt nanntest eben auch, Joe Nimble oder True Motion, haben das ins Zentrum ihrer Vorträge gestellt, die Verletzungsanfälligkeit von Läufern zu senken. Weil es gibt immer diese berühmten Studien, die besagen, dass jeder zweite Läufer im Laufe eines Jahres sich mal verletzt, so, ne, wie auch immer. Und diese Verletzungsrate wollen die Hersteller mit ihren jeweiligen Konstruktionen halt reduzieren. Und Joe Nimble hat da eingesetzt mit einem Vortrag, den sie provokant formuliert haben, Big Toe, Big Problem, warum der große Zeh für Läufer Problem und Lösung zugleich ist. Und das fand ich eigentlich bemerkenswert vom Ansatz, weil es so selbstverständlich klingt. Und zwar war der Lee Saxby da, ein sehr renommierter Coach und Biomechaniker. Und der spricht da von einer Biomechanical Epidemic, also von einer biomechanischen Epidemie, nämlich dass die meisten Schuhe, die auf dem Markt seien, behauptet er, falsch geformt sind, also nicht fußformgerecht geformt sind. Und da will eben Joe Nimble ansetzen und nennt das Foot Shape Technology, also die Formen, die Leisten, auf denen die Schuhe konstruiert werden, nämlich gemäß der Orthopädie des Fußes. So ist das Argument. Das heißt, vor allem für die Großzehe ist da besonders viel Platz im Schuh gegeben. Und das ist also ein Konzept, was sich auch schon rein visuell, rein optisch beim Laufschuh bemerkbar macht. Und man sieht es den Schuhen an.
Genau. Übrigens auch dazu im Anschluss an unser Gespräch hier noch ein Interview mit Sebastian Bär von Joe Nimble. Und da geht es dann auch nochmal um dieses Prinzip. Und das ist super spannend, genau, weil Joe Nimble stellt diese Zehenfreiheit ins Zentrum ihrer Technologie. Und genau, für ihn ist halt die Zehenfreiheit das Konzept der Verletzungsfreiheit. Ne? Also der Vortrag war auch sehr zahlen- und wissenschaftsgeladen. Da wurde wirklich mit Zahlen um sich geschmissen. Aber ist nur ein Ansatz von vielen. Das hat man dann, glaube ich, gestern gemerkt, als es dann um True Motion ging.
Mhm. Genau, bei True Motion ging es genau in die gleiche Richtung. Da war auch der Ausgangspunkt, die Rate der Verletzungen zu reduzieren. Und True Motion hat daraufhin ein ganz basiertes konstruktionstechnisches Konzept, was sie in den Schuhen realisieren, auf biomechanischen Untersuchungen. Dabei muss man im Hintergrund wissen, dass einer der Gründer von True Motion, also True Motion ist erst 2019 tatsächlich erst auf den Markt gekommen mit dem ersten Modell, übrigens damals auch beim Runner's World Symposium die Marke vorgestellt erstmalig. Und da sind die mit einem revolutionären Konzept aufgetreten. Das basiert eben auf diesen biomechanischen Untersuchungen, die unter anderem Professor Gerd-Peter Brüggemann angestellt hat und auch fortführt. heute und er ist eben einer der Gründer von Slow Motion, von der Marke. Und diese Technologie haben sie da jetzt nochmal ins Zentrum ihres Vortrages gestellt.
Ja, ganz genau, denn bei Slow Motion steht nicht unbedingt die Zehenfreiheit im Zentrum der Technologie, sondern es geht um den Winkel, in dem das Knie eingeknickt wird. Das ist nämlich der Ursprung, sagte gestern Gerd-Peter Brüggemann auf der Bühne, für viele Arten der Laufverletzungen. Und wer schon mal einen Slow Motion Schuh in der Hand hat, der wird es wissen, die zeichnen sich durch die UTEC-Technologie aus. Die sehen ein bisschen besonders aus. Wenn man sich den Schuh von unten anguckt, verlaufen da so zwei große U's, schlauchförmige U's. Einmal einer, der den Rückfuß quasi umspannt und einmal einen im Vorfuß. Und diese U-förmigen Schläuche, die auch relativ weich sind, zentrieren das Körpergewicht beim Aufkommen. Und dadurch wird der Winkel des Knies zentriert, das Knie knickt nicht so weit ein. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf alle anderen Körperteile aus. Mhm. Also ein ganz anderer Ansatz, genau.
Ja, ja, wie Peter Brüggemann immer betont, dass das externe Adduktionsmoment wird reduziert. Also das heißt, es basiert darauf, dass man, oder er auch in seinen Untersuchungen nachweisen konnte, wie auch andere Biomechaniker, dass die häufigste Läuferverletzung tatsächlich im Knie passiert. Nicht, wie man sonst meint, die Achillessehne. Es ist tatsächlich das Knie, das am häufigsten von Verletzungen betroffen ist. Vor der Achillessehne. Achillessehne ist das zweithäufigste Körperteil und da setzt eben diese UTEC-Technology an von True Motion und die ist darauf gezielt, eben dieses externe Adduktionsmoment. Das heißt, die Kraft, die vom Schuh letztendlich an den Bewegungsapparat weitergegeben wird und wo der Schuh ausgemacht werden kann, tatsächlich als Ursache für die Laufverletzung. Das war so eine zentrale Aussage von der Vorstellung, von dem Vortrag von Brüggemann und von True Motion, dass die Schuhe tatsächlich ursächlich sind für viele Verletzungen. Also sprich, viele Läuferinnen und Läufer haben falsche Schuhe und dadurch verletzen sie sich. Und da setzt eben jetzt dieses biomechanische Konzept an von True Motion, wo sie sagen, wir versuchen jetzt eben die Kräfte, die vom Schuh ausgehen, auf den Bewegungsapparat zu reduzieren bzw. so umzumünzen, dass es eben biomechanisch korrekt passiert, ne? Und keine Kräfte so einwirken, dass sie schädlich einwirken.
Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass nochmal hervorgehoben wurde, dass die Pronation, die ja immer so das Böse, ja. das Teufelchen beim Laufen ist, dass es eine super wichtige Ausgleichsbewegung des Körpers eigentlich ist. Und dass man nur schauen muss, dass die Kräfte, die dann bei diesem leichten Einklingen des Fußes entstehen, nicht schädlich wirken und zu stark wirken. Aber das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, weil immer bei ganz, ganz vielen Laufschuhen, glaube ich, gegen Pronationen gearbeitet wird und das immer so als...
Tatsächlich, jahrelang haben wir auch gelernt von den Laufschuhherstellern, dass man die Pronation verhindern
ganz
muss.
Genau, ne?
Und das war eben der Mythos, der jetzt, oder das haben wir vor ein paar Jahren auf dem Laufsymposium auch schon entmystifiziert. Dem ist halt nicht so. Ne? Und Brüggemann hat das ganz eindrücklich auch mit Zahlen belegen können, dass nämlich tatsächlich sogar diejenigen Läuferinnen und Läufer, die diese vermeintliche Überpronation haben, dass die sogar geringere Verletzungsraten haben als die Normalläufer. Also wobei die Supiniere haben die höchste Rate, aber die Überproniere haben eben keineswegs ein höheres Verletzungsrisiko. Und deswegen braucht man keineswegs unbedingt diese Pronationsstützen im Schuh, an die wir jahrelang geglaubt haben. Sondern, also Brüggemann sagte ganz prononciert, im Gegenteil, der Schuh muss sich bewegen, der Schuh muss flexibel sein, der muss dem Bewegungsapparat die Bewegungen ermöglichen, die er machen möchte. Ne?
Genau, das sagte, der Schuh ist kein fester Stuhl, auf den man sich setzt und der sich dann gar nicht mehr bewegt, sondern es ist ein Fahrwerk, was quasi im Idealfall mit dem Fuß zusammenarbeitet. Und da hat man dann bei Joe Nimble und True Motion zwei von noch ganz vielen anderen Ansätzen, die es auf dem Laufschuhmarkt gibt. Also ich fand, das waren so zwei ganz schöne Beispiele, wie unterschiedlich die Ansätze der Hersteller sind.
Ja, wie unterschiedlich die sind. Und wenn man mal von etwas größerer Distanz schaut, es gibt keine endgültigen Wahrheiten. Ne? Also wir haben auch jahrelang an die falschen Facts geglaubt, vermittelt durch die Biomechanik tatsächlich auch damals, nach dem damaligen Stand, und auch durch die Laufschuhhersteller. Ne? Und toll zu sehen, fand ich, dass jetzt eben der aktuelle Stand der Forschung ein ganz anderer ist als vor ein paar Jahren und dass die Hersteller dementsprechend eben reagieren und entsprechende Produkte auf den Markt bringen. Und das war jetzt eben mit TrueMotion und Joe Nimble natürlich sehr beeindruckend.
Ich meine, es wäre natürlich praktisch, wenn es den perfekten Laufschuh gäbe, wenn man die Lösung finden würde und jeder Mensch könnte sich in den Schuh stellen und das würde funktionieren. Aber ich denke auch, dass es da mehr um individuelle Lösungen gehen muss.
Ja. Das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die man letztendlich für sich dann vom Symposium auf jeden Fall auch mitnehmen konnte. Ja. Ne? Dass man gesehen hat, endgültige Wahrheiten gibt es genauso wenig wie den endgültig richtigen Schuh, der für alle Läuferinnen oder Läufer passen
würde. Man könnte sagen, leider nicht. Andererseits ist es ja auch super spannend, ja, weil da genau. Ja, bestimmt noch ganz viel kommt. Und,
ja, ganz viel gekommen ist dann auch im nächsten Vortrag von Adidas. Ne? Die Adidas hatte eine ganz andere Fokussierung oder einen anderen Ansatz. Und zwar war der Adidas-Vortrag unter der Überschrift From Haile to Paris, From Fast to Adizero. To Adizero Fast. Und die haben also vor allen Dingen sich in ihrer Vorstellung da, der Simon Lockett hat dort präsentiert, das ist der Global Category Director Running Footwear, also der ist für die ganzen Speed-Modelle zuständig und der hat so ein bisschen den Bogen mal gespannt von den Speed-Modellen von früher bis heute und hat vor allen Dingen auch gezeigt, was die heute so für Technologien einsetzen, um eben die Athleten zu ihren Top-Leistungen zu befördern. Mhm.
Genau, es ging auch ganz viel um Rekorde und was muss ein Schuh können, um wirklich das Maximum an Schnelligkeit aus Athletinnen und Athleten rauszuholen. Also das stand bei Adidas, glaube ich, schon im Fokus, aber auch ein bisschen ähnlich wie bei On eigentlich. Wie wird der Schuh oder wie werden die Schuhe in Zusammenarbeit mit den Athletinnen und Athleten entwickelt? Ja. Also das stand auch nochmal im Mittelpunkt, dass ganz, ganz viel Feedback eingeholt wird und dass die Athletinnen und Athleten wirklich explizit da ihr Feedback geben sollen und dürfen, damit am Ende genau diese Höchstleistung von den Athletinnen und Athleten erbracht werden können überhaupt.
Ja, die Melanie Knopf war da, die ist für Athlete Science, wie sich das bei Adidas nennt, zuständig. Das heißt, die ist ganz dicht dran an den Top-Athletinnen und Top-Athleten und geht mit dem Fabian Schweizer, das ist der Global Director für Athlete Services bei Adidas. Die sind ganz viel in der Welt unterwegs und schauen, wie die Athleten vor Ort trainieren. Also die sind dann in Kenia, aber auch in Asien, in Südamerika, überall dort, wo die Athletinnen und Athleten trainieren und haben dort eben auch sehr eindrücklich dann Bilder gezeigt und Filme gezeigt, wie sie dort so Tests machen mit den Athletinnen und Athleten vor Ort und die Schuhe dann immer wieder ausprobieren, optimieren, verändern und wie das Athletenfeedback dort eingeholt wird. Unter anderem auch von einem Gast, den sie da mitgebracht hat und das war ein ganz toller und super sympathischer Auftritt, fand ich, von Miriam Dattke, der Goldmedaillengewinnerin der Frauenmarathon Mannschaft bei den European Championships in München, die sensationell da Vierte wurde.
Genau, beim Marathon, ich glaube, die Bilder haben wir alle noch vor Augen, wie sie da wirklich auf einen super starken vierten Platz dann noch gelaufen ist.
Ja, genau. Knapp an der Bronzemedaille vorbei. Aber die Miriam Dattke, junge Läuferin ja auch noch, war übrigens jetzt am Wochenende gerade bei den Cross-Meisterschaften auf für sie ungewohnten Terrains Dritte geworden, sensationell. Und hat sich da total super positiv und sehr sympathisch präsentiert und hat auch so ihren Ansatz gezeigt, wie sie mit dem Material umgeht, ne? Beziehungsweise wie sie das Material, den Laufschuh auch nutzt. Das fand ich super spannend.
Genau, und hat herausgestellt, dass da wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit auch besteht zwischen der Technologie der Schuhe und genau den Menschen hinter dem Schuh, die dann letztendlich drin laufen. Das war wirklich sehr spannend. Hat aber auch zugegeben, die Miriam, dass sie da in ihrer eigenen Trainingsdokumentation manchmal so ein bisschen, das fand ich auch wirklich super nett, weil natürlich sind die Athletinnen und Athleten dazu angehalten, alles immer genau zu dokumentieren, ihr Training, ihre Umfänge und da dachte sie, da ist bei ihr noch Luft nach oben, könnte noch etwas besser
laufen. Das fand ich so super sympathisch. Ne? Also sie hat so auch ihre Zweifel so geäußert. Ne? Also zum Beispiel auch mit dem Thema, was wir nur zu gut kennen, weil wir natürlich über das Thema Carbon-Schuhe, Wettkampfschuhe gesprochen haben und wo es so ist, dass wir mittlerweile aus den eigenen Tests auch vom Runners World Team ja wissen, dass die Schuhe sehr stark dafür verantwortlich sind, dass man so im rückwärtigen muskulären Bereich oder auch bei den Sehnen dorsal Probleme bekommen kann durch die Versteifung der Mittelsohlen. Und das hat sie auch bestätigt. Sie war also anfangs auch sehr skeptisch, mit diesen Schuhen zu laufen, aber mittlerweile natürlich nutzt sie die Technologie oder hat eben auch gemerkt, dass sie das zu schnelleren oder besseren Leistungen befördern kann. Aber das fand ich eben sympathisch, dass sie das auch wirklich so ehrlich da vom Podium zugab und sagte, Mensch, ja, das ist also nicht so einfach, vorsichtig auch. Und dann auch sagte sie, hat es auch einfach durch Trial and Error, ne, also durchs Ausprobieren herausgefunden, weil sie ist eben kein Schuh-Nerd oder kein Science-Nerd. Ne? Also anders als zum Beispiel Patrick Lange, der Triathlet, der auch mit Adidas unterwegs ist, Adidas-Partner ist, und der ist so als einer derjenigen bekannt, der sich wirklich mit jedem Ausrüstungsdetail auskennt, daran rumtüftelt, es optimiert und das eben auch beim Laufschuh. Ne? Also Patrick Lange ist so einer, mit dem kann man sich 2 Stunden lang locker über Laufschuhe unterhalten und ist dann noch lange nicht am Ende. Und Patrick Lange war eben sensationell letztes Wochenende Sieger beim Ironman und das in einer Rekordzeit im Marathon mit 2:30, die er also im Ironman gelaufen ist, wo man auch sieht, also das sagte dann Simon Lockett auch, also der beste Beweis für eine Schuhtechnologie, dass sie funktioniert, sind die Rekorde der Athleten. Die guten Zeiten der Athleten. Das, dem kann man natürlich nicht widersprechen.
Also Rekorde, schnelles Laufen auf jeden Fall bei Adidas.
Genau.
Im Mittelpunkt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, der True Motion und Falke Podcast, sage ich schon, die Präsentation war ja so ein bisschen zusammengefasst, deswegen sollten wir jetzt hier Falke nicht übergehen. Die haben tatsächlich nochmal die Rolle der Socke hervorgehoben. Hatten wir auch irgendwie gar nicht vor so langer Zeit, glaube ich, mal im Podcast, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass die Socke ein absolut unterschätztes Accessoire ist.
Ich fand das eine super Präsentation von Falke da. Also Falke, ein ganz altes, traditionelles, sauerländisches Strickwarenunternehmen, die sich aber bereits in den 1980er Jahren tatsächlich als einer der ersten überhaupt weltweit mit dem Thema Laufsocke speziell beschäftigt haben. Und so ein bisschen so einen Rückblick gezeigt, aber eben auch jetzt so einen Einblick über ihr großes Sortiment an speziellen Laufsocken und worauf es dabei ankommt. Und zum Beispiel, da kamen auch so Banalitäten. Deswegen fand ich das so gut, dass Falke da präsentiert, so Banalitäten wie, dass viele Hersteller zwar rechts und links auf die Socke draufschreiben, die werden aber nur unterschiedlich geformt, die werden nicht unterschiedlich gestrickt, ne? Wie das eben bei Falke der Fall ist, dass die Socke eben speziell anatomisch für den linken und rechten Fuß und übrigens auch für Männer und Frauen speziell gestrickt werden.
Ganz genau.
Ganz wichtiger Aspekt.
Ich glaube, das muss man auch selber so ein bisschen ausprobieren, weil ich muss auch zugeben, da hatte ich früher die eine Laufsocke im Schrank in 4-5 Paaren. Und wenn man dann das erste Mal anfängt, in spezifisch hergestellten Laufsocken zu laufen, das macht einen Unterschied. Und es gibt ja auch ganz, ganz große Unterschiede in der Materialdicke zum Beispiel. Dünne Laufsocken, dicke Laufsocken, die dann zum Beispiel auch mit zur Dämpfung beitragen. Das muss man ja auch sagen. Also je nach Material hat das auch noch Einfluss zum Beispiel auf die Dämpfungswirkung, die man ja eigentlich sonst eher im Schuh erwartet.
Ja, und das fand ich das Beeindruckende, dass Falke und True Motion sich jetzt zusammengetan haben, sich zusammen hingesetzt haben und geguckt haben, welche Sockenkonstruktion passt zu der Technologie des Schuhs, eben gerade zu der eben schon genannten UTEC Technology von True Motion. Und Falke hat eben dementsprechend eine Socke gestrickt, die die technologische Idee des Schuhs fortsetzt in der Socke. Und diese Einheit eben aus Socke und Schuh nochmal wieder das Dämpfungsverhalten, das Bewegungsverhalten biomechanisch optimiert. Und das fand ich einen sehr logischen Ansatz. Übrigens auch deshalb, weil die Manon Schutter, die da präsentiert hat, selbst passionierte Läuferin und auch Ultraläuferin, die ist noch gar nicht so lange bei Falke und die hat auch gesagt, sie ist, wie du jetzt eben, es hat ihr total die Augen geöffnet, als sie da anfing und gesehen hat, was die Socke tatsächlich bewegen kann.
Ja. Ja,
also sowohl tatsächlich im Wortsinne bewegen kann, weil viel hat da auch mit Propriozeption zu tun, aber eben auch im Bereich Dämpfung und Schutz des Fußes.
Genau. Also die Socke nicht zu unterschätzen,
doch
wichtiger im Laufregal, als man denkt. Genau.
Ja. Do socks really matter, haben die ihren Vortrag genannt. Ne? Also machen Socken wirklich den Unterschied und haben dann eben auch wissenschaftlich einen Ansatz gezeigt, wie man das beweisen kann, belegen kann, auch, dass die Socken tatsächlich so wichtig sind. Im nächsten Vortrag ging es ja auch sehr viel um Wissenschaft. Ne? Das war Aran. Und Are you ready to change perspectives? War da die ein bisschen provokante Formulierung. Bei Aran ging es um was ganz anderes. Da ging es um Hightech. Da ging es um die Sammlung von Daten biomechanisch, wie Läuferinnen und Läufern laufen, wie sich der Körper bewegt und die Nutzung dieser Daten zur Auswahl von Laufschuhen und zur Optimierung des persönlichen Laufstils, aber vor allen Dingen auch zur richtigen Laufschuhauswahl.
Genau, und das war ganz eindrucksvoll, weil man es gestern beim Laufsymposium selber ausprobieren konnte. Arian hatte ein Laufband in der Halle aufgestellt und hat die Arian-Sohle, also eine mit kleinen Basispunkten versehene Sohle in den Laufschuh, also in die verschiedenen Laufschuhe der Probanden, kann man es dann ja fast nennen, gelegt und konnte dann sehr beeindruckende Daten über Schrittlänge, über das Abrollverhalten vor allem. Also man hat dann auf Bildschirmen ganz genau gesehen, wie der jeweilige Läuferin, die jeweiligen Läufer aufkommen. Und daraus lässt sich dann natürlich ganz viel rausziehen in Sachen, welchen Laufschuh brauche ich überhaupt. Und ich glaube, zumindest geht es mir auch so. Man weiß ja, ich komme selber vielleicht mit der Ferse oder mit dem Mittelfuß oder mit dem Vorfuß auf. Aber wenn man diese ganz spezifischen Daten sieht, dann ist doch der eine oder andere vielleicht überrascht.
Ja, und ich war erstmal überrascht, dass das mittlerweile in dieser Technologie für jedermann anwendbar verfügbar ist. Ne? Also wir kennen so aus manchen sehr guten Laufgeschäften diese Druckmessplatten, ne, wo man so drüber läuft. Wenn man barfuß oder mit der Socke drüber läuft, dann sieht man, wie der Fuß eben abrollt und wie die unterschiedlichen Druckpunkte belastet werden. Ne, da sieht man, also an der Ferse hat man natürlich viel Druckenergie dann auf der Ferse, wenn man landet. Die höchste Energie ist dann beim Abstoß, idealerweise dann über die Großzehe, ne, also beim Ballen die Großzehe. Und diese Technologie zum Auslesen dieses biomechanischen Abrollvorganges, die kann man jetzt eben durch diese Einlegesohle im Schuh messen. Und die ist dann einfach gekoppelt mit einer App, die man auf sein Smartphone lädt. Und da kann man das also nach jedem Lauf oder nach jedem Laufschuh, den man testet oder im Geschäft testet, persönlich auslesen und diese Technologie sozusagen für die Hosentasche sich da rausziehen. Und das hat Arian entwickelt. Der Entwickler war gestern mit da, hat das präsentiert, der Andrew Statham. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
Ja, total. Und ich glaube, je nach Anwendungsgebiet kann man die App dann auch so koppeln, dass man Tipps während des Laufens bekommt. Dass man quasi so seinen persönlichen Trainer immer dabei hat und dann flüstert einem eine Stimme ins Ohr, versuch doch mal ein bisschen mit dem Mittelfuß aufzukommen. Da frage ich mich dann, inwiefern ist das dann einfach umsetzbar, weil die Umstellung des Laufstils passiert ja nicht so von jetzt auf gleich und sollte auch nicht von jetzt auf gleich passieren, aber es ist natürlich eine super interessante Analyse des eigenen Laufstils.
Auch ja, mal. So ein Feedback, ne?
Wirklich spannend, ja.
Auch so banales, mach mal kürzere Schritte oder sowas. Ne?
Also. Ja, genau. Aber wenn es einem keiner sagt, dann fängt man auch gar nicht erst anders auszuprobieren vielleicht.
Ja, und ich meine, auch da war es wiederum so, ich finde, dass das Schöne bei diesen Präsentationen ist, es ist, wie man heute so überstrapaziert sagt, aber da trifft es tatsächlich zu, es ist so authentisch. Weil auch da der Andrew, der da präsentiert hat, das sind wie alle anderen oder fast alle anderen, die da präsentiert haben, ich wüsste jetzt gar keine Ausnahme, sind alles selbst angefressene Läufertypen. Ne? Und der Andrew eben mit einem sportwissenschaftlichen Biomechanik-Hintergrund auch. Und die haben also irgendwo ihr Hobby zum Beruf gemacht und münzen das jetzt oben in wirkliche Hightech-Lösungen für Läuferinnen und Läufer. Und das war bei all diesen Präsentationen durchgängig der Fall. Also deswegen glaube ich, macht das so Spaß, da zuzuhören, sich so Vorträge anzuhören und die Technologien sich zeigen zu lassen.
Ja, absolut. Also wirklich super viele spannende Vorträge unserer Symposiumspartner, würde ich sagen. Also
absolut.
Wirklich viel nochmal gelernt gestern, viele interessante Gespräche auch geführt. Aber es waren ja gar nicht nur Hersteller mit dabei. Es waren ja auch Fachhändler dabei, die da nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinbringen, finde ich.
Ja, vor allen Dingen deshalb, weil wir haben ja letztes Jahr diese Initiative gestartet, die wir dann in diesem Jahr redaktionell umgesetzt haben, Support Your Local Dealer, ne? Weil uns das ja auch so ein Anliegen am Herzen ist, dass man die lokalen Händler empfiehlt und dass man dort Rat findet für die Laufschuhberatung, ne? Dass man dort hingehen kann und einen Überblick sich verschaffen kann über das Sortiment an Laufschuhen und die Fachhändler sich ja täglich in ihren Geschäften weiterbilden über das, was es am Markt gibt an Technologien und an Laufschuhen. Und das war eben dieser Punkt gestern, den ich auch sehr beeindruckend fand. Wir haben es ja einfach so als Überschrift genannt, Best Practice der Running-Spezialisten, was eben einen Running-Händler auszeichnet. Und das sehr Sympathische fand ich da, dass wir da so einen Rückblick werfen konnten. Ne? Da war zu Gast der Manfred Chonneux, der den Runnershop in Aachen seit 40 Jahren tatsächlich führt. Also eines der ältesten Lauffachgeschäfte, die es gibt. Und der war dort zu Gast und der hat so ein paar Anekdoten erzählt von früher, also wie damals die Laufszene so war. Wenn man zurückblickt, also 1981 war der erste große Stadtmarathon in Deutschland. Das war der Frankfurt-Marathon. Dann später im Jahr folgte auch der Berlin-Marathon. Und das hat eben der Manfred dann so ein bisschen erzählt, wie die Anfänge waren, aber hat eben auch den Bogen dann gespannt in die Gegenwart, was ein erfolgreiches Geschäft heute macht und ausmacht. Und wie es auch fortgeführt wird. Und da hatten wir dann noch einen ganz speziellen Gast auch da, und zwar den Paul Ziplinski. Und Paul ist der Sohn von Rainer, der auch 1982, ein paar Wochen nach Manfred, sein Spezialgeschäft in Kiel eröffnet hat, Zippels Läuferwelt. Und den Laden gibt es nicht nur heute noch, sondern gibt es heute mittlerweile in mehreren Filialen in ganz Schleswig-Holstein und auf Sylt. Und der Paul hat eben da jetzt in zweiter Generation erzählt, wie das Geschäft, was das Geschäft ausmacht und was die Kundenberatung ausmacht und wie das eben fortgeführt wird. Das fand ich sehr beeindruckend.
Es war super spannend, vor allem auch der Rückblick, finde ich, weil es irgendwie gezeigt hat, dass Laufläden früher dann doch irgendwie noch ganz anders als Treffpunkt und als Ort zum Austausch gedient haben, als jetzt heute wahrscheinlich in Zeiten, wo auch der Onlinehandel halt ganz, ganz, ganz groß ist. Also das hatte dann Martin mir gestern tatsächlich noch erzählt, dass er früher in den Laufladen ging, einfach um zu gucken, was es so für News gibt in der Läuferwelt. Und das wurde dann gestern auch ganz gut deutlich aus den Bildern, die Manfred und Paul so dabei hatten.
Ja,
also
genau.
Das ist einfach ganz viel Gemeinschaft und Community auch um den Laufladen herum. Heute bestimmt immer noch ausgewählt, aber früher wahrscheinlich noch ein bisschen stärker.
Das fiel mir bei den Fotos da auch auf. Ich meine, 82, das war lange vor den Zeiten von Internet. Ne? Damals gab es eben Papierausdrucke und Ausschreibungen von den Laufveranstaltern. Und die lagen dann tatsächlich im lokalen, im örtlichen Laufhandel aus, ne? Im Geschäft. Da ist man tatsächlich da reingegangen, so als Meeting Point. Und das kann ich mir noch gut vorstellen, was Martin Grüning da auch erzählte. Ich meine, der hat damals so seine Laufkarriere, war in den Anfängen und er wurde dann sehr erfolgreich. Aber das war tatsächlich so ein Meeting Point damals. Und da haben diese Laufläden eine ganz, ganz große, wichtige Rolle gespielt. Ne? Da gab es eben kein Internet, keine Online-Seiten.
Ja, also Martin sagte, er ist auch in den Laufladen gegangen, um Ergebnislisten anzugucken.
Krass, ne?
Das kann man sich dann oder ich mir zumindest jetzt heute dann irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, weil man alles aus dem Internet bekommt. Aber ich denke auch, heute sind Laufläden noch ein toller Ort, um Leute zu treffen und sich übers Laufen zu unterhalten und irgendwie können ein Treffpunkt sein, um einfach Gleichgesinnte zu treffen. Und das sagten Paul und Manfred ja gestern auch, dass es einfach eine super tolle Arbeit ist, die beiden da machen.
Und nach wie vor eben ganz wichtiger Orientierungspunkt für Läuferinnen und Läufer, wenn sie sich einen Überblick verschaffen wollen über Laufausrüstung, speziell über Laufschuhe. Ne? Denn das ist ja das teilweise heute große Problem bei den weit über 30 Laufschuhmarken, die wir in Deutschland haben. Ein Überblick, welches ist der richtige? Ne? Wie vermeidet man einen Fehlkauf? Und da sind eben in den Laufspezialistenläden häufig dann eben auch die Leute zu finden, die dann entsprechende Tipps haben oder sogar entsprechende Modelle empfehlen. Ne?
Gerade wenn man sich den allerersten Laufschuh kauft. Also hatten wir, glaube ich, auch schon echt oft auch im Podcast, aber da auf jeden Fall immer die Empfehlung, Beratung holen. Das macht doch Spaß im Laufladen und da.
Und da hat sich tatsächlich gestern auch, das hat sich dann in der Podiumsdiskussion gezeigt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn durch den richtigen Laufschuh, den man sich kauft, ist man dann tatsächlich auch wieder dichter an der Nachhaltigkeit. Denn den Laufschuh, den man am längsten nutzt, am meisten nutzen kann, das ist letztendlich das nachhaltigste Produkt, was man sich anschafft.
Ne?
Denn
das stimmt.
Die meisten Laufprodukte, die wir nutzen, sind auch heute noch erdölbasiert in der Produktion. Und je mehr wir den nutzen, desto besser ist das. Also sprich, das Umweltschädlichste eigentlich, was man machen kann, ist ein Fehlkauf bei Laufschuhen. Wenn man meint, das ist irgendwie billig oder sonst wie günstig zu erstehen, aber es ist meistens genau das krasse Gegenteil. Die Investition in gute Laufschuhe, das wissen wir aus der Geschichte auch, die lohnt sich immer, ne? Und ist letztendlich das Nachhaltigste, was man als Läufer machen kann.
Ja, das stimmt. Und genau, dann in der Podiumsdiskussion am Ende des Tages mit Vertretern aus allen Vortragenden, kann man so sagen, wurde das auch nochmal aufgegriffen, ne? Dass sich da das, wie du gerade sagtest, so ein bisschen schließt, Nachhaltigkeit und die Suche nach dem richtigen Laufschuh, die beiden großen Themen, könnte man sagen, gestern. Ist auf jeden Fall auch, den richtigen Schuh muss man erstmal finden. Und wenn man ihn gefunden hat, dann ja, ist das eine gute Art, damit umzugehen. Also einfach einen Schuh lange tragen und bei Bedarf kaufen.
Und auch da wieder fand ich beeindruckend, tatsächlich das durchgängige Bemühen der Hersteller auch in diesen Nachhaltigkeitsprojekten. Ein Beispiel war zum Beispiel Joe Nimble, die sich jetzt anstellen, die Produktion der Laufschuhe tatsächlich auch nach Deutschland zurückzuholen. Mhm. Es gibt ganz wenige Marken, die das machen. Lunge zum Beispiel, eine kleinere Marke, produziert in Mecklenburg-Vorpommern, aber Joe Nimble will das eben auch. Und es gibt andere sehr große Marken tatsächlich auch, die da auch dran sind, ne? die Produktionsstätten auch mittelfristig in Europa zumindest aufbauen werden. Auch in Portugal oder Rumänien zum Beispiel. Und da war Falke dann auch wieder ein gutes Beispiel als Strickwarenhersteller. Sämtliche Sportsocken, die produzieren, werden in Europa hergestellt. Und die meisten sogar tatsächlich auch in Deutschland. Und das reduziert natürlich die Transportwege und ist auch insofern echt ein Nachhaltigkeitsargument. Ja, war ein bunter Reigen an Themen, ne? Fällt mir jetzt auch so auf.
War super bunt, Wahnsinn. Super spannend, ja. Auf jeden Fall. Also,
hat echt Spaß gemacht.
Genau, für mich auch das erste Mal. Ich fand es super cool, hat Spaß gemacht. Ich wusste nicht so ganz, wie es abläuft, was mich erwartet, aber war super spannend, muss ich wirklich sagen.
Ja. Und das auch noch zum Abschluss, es war ja jetzt wieder eine Messe, die physisch stattfand, wo wir hingehen konnten, aufs Messegelände Leute treffen. Und das war eine Wohltat, ne?
Ja, das stimmt. Also,
das war auch das Feedback von vielen.
War schön, Leute zu treffen, tatsächlich. Ja. Und du musstest nicht nochmal auf den Bildschirm schauen und deine Moderation vor der Mattscheibe abhalten, sondern konntest das dem Publikum und den Menschen, die da waren, erzählen. Das war wirklich.
Das war, du spielst darauf an, aber tatsächlich, es kommt mir so lange hervor, aber es war erst letztes Jahr, da haben wir dieses Laufsymposium gemacht, online, als reine Digitalversion. Ne? Und da haben wir tatsächlich aus einem Fernsehstudio von einem Fernsehsender aus das übertragen, also live online gestellt. Also das war, ja, krass, ne? Schön, dass wir uns jetzt wieder treffen.
Ja, kommt dann schon lange hervor.
Ja. Ja.
Genau.
Ja, und sorry für das Kofferrollen hier im Hintergrund und so, aber hier ist tatsächlich auch noch Messebetrieb.
Die Leute sind doch noch ein bisschen voller geworden, als wir dachten. Aber.
Ja, die Messe wird genutzt. Ja, tolles Fazit auf jeden Fall. Ne? Also es war gut, dass wir uns da getroffen haben. Das Symposium war sehr erfolgreich. Wir hatten super tolle Präsentationen der Partner und gucken da echt auch in die Zukunft mit positiven Erwartungen, was so Thema Nachhaltigkeit angeht, aber tatsächlich auch, was das Thema Entwicklung der Laufszene allgemein angeht. Ne? Denn wir haben gesehen, Laufen entwickelt sich in vielerlei Aspekten, aber vor allen Dingen auch so in den Aspekten, es wird immer mehr als Gesundheitssport angesehen, immer mehr Menschen nutzen das Laufen, um einen gesunden Lebensstil damit zu befördern, gesund zu werden, fit zu sein, Stress abzubauen, und da hat man gesehen, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, das glaube ich auch. Und jetzt geht es nochmal zurück auf die Messe.
Jetzt ab auf die Messe, ja.
Noch einmal schauen.
Ja, wir schauen nochmal rum und berichten.
Im Podcast direkt vom ISPO-Gelände sprechen wir nun zunächst mit Nils Alsrogge, Leiter im Innovationsteam beim Schweizer Laufschuhhersteller On. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Genau. Und Nils, du kommst gerade frisch von der Bühne unseres Laufsymposiums und hast dort unten gerade, wir sitzen jetzt in so einem kleinen Kämmerlein, abgetrennt vom Symposiumsraum, und dort unten hast du gerade gemeinsam mit anderen Vertretern von On und Alexandra Burkhardt einen Vortrag über On gehalten, über eure aktuellen Arbeiten, über viele Zukunftsgedanken und das war sehr, sehr spannend und ich würde sagen, es war sehr deutlich, was euer Vortrag mit unter anderem für ein Kernthema hatte, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Das habt ihr euch als Unternehmen, als Laufunternehmen wirklich auf die Fahnen geschrieben, und das ist, wenn es um Laufschuhe geht, wirklich kein leichtes Thema, denn die Materialien, aus denen der Laufschuh besteht, von EVA-Schaum bis zum Schnürsenkel, bestehen nun mal meist aus Erdöl oder haben einen fossilen Ursprung im Erdöl. Es ist also gar nicht so einfach, hier Lösungen zu finden. Und ihr habt als Unternehmen vor kurzem ein sehr spannendes Projekt gelauncht, und zwar das Projekt Cyclon. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Genau, Cyclon ist unser Programm, dass du Schuhe beziehen kannst, die dir niemals gehören werden. Bedeutet, das erste Running Shoe Subscription oder Mietmodell, mit dem du Schuhe bekommst, und wenn die Schuhe ausgetragen sind, dann schickst du sie zurück und du bekommst einen neuen. Und wir sind jetzt gerade mit dem ersten Modell auf den Markt gegangen, mit dem Cloud Neo. Und das Besondere daran ist, dass der Cloud Neo völlig rezyklierbar ist. Er besteht aus einer Polymer, also einer Plastikfamilie, sodass der Schuh im Ganzen rezykliert werden kann. Und nicht nur, dass der Schuh rezykliert werden kann, sondern er besteht noch dazu mit über 50% aus einer biobasierten Ressource, und zwar der Rizinusbohne, dem Rizinusöl. Und somit ist Cyclon jetzt für jeden erhältlich und jeder kann sich anmelden.
Und das heißt, den Cyclon kann ich dann eine ganze Weile laufen, bevor ich ihn wieder an euch zurückschicke?
Genau so ist es. Generell hat der Cloud Neo eine Haltbarkeit wie jeder andere Laufschuh. Natürlich hängt es davon ab, wie schwer der Läufer ist, wie viel er läuft, was für einen Laufstil er hat. Aber letztendlich, wenn der Schuh ausgelaufen ist, dann kannst du dich bei uns melden. Sehr, sehr einfach. Online passiert das. Wir schicken dir direkt einen neuen Schuh zurück. Und mit dieser Verpackung, so ist das Ziel, kannst du dann den Schuh wieder an uns zurückschicken. Also du bekommst erst einen Schuh, bevor du deinen alten abgeben musst, sodass du eigentlich keine Lücke dazwischen hast, wo du keinen Laufschuh zum Laufen hast.
Mhm. Ja, wirklich ein sehr spannendes und vor allem noch nie dagewesenes Projekt im Bereich von Laufschuhen, würde ich sagen. Und du sagtest gerade schon, der Cloud Neo ist biobasiert und ihr wollt damit möglichst weit weg von fossilen Ausgangsstoffen. Und jetzt setzt ihr mit einem neuen Projekt, was ihr gerade im Vortrag auch schon so ein bisschen angeteasert, angekündigt habt, direkt noch einen obendrauf, noch ein neues Projekt in Sachen Nachhaltigkeit. Und das ist das Clean Cloud Projekt. Kannst du da erklären, was das für einen Grundansatz hat?
Ja, genau. Also vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, was ist unsere Strategie bei On? Wir glauben daran, wir müssen weg von fossilen Ressourcen wie Erdöl, wo heutzutage 99% der Produkte bestehen aus Erdöl. Wir wollen dafür Alternativen finden und gleichzeitig, wir wollen in die Richtung der Zirkularität. Cyclon, das Programm, steht für uns alle unsere Produkte, die in Zukunft rezyklierbar sind und die wir zurücknehmen. Und Clean Cloud ist jetzt ein Projekt in dem Bereich, wo wir eindeutig weg von fossilen Ressourcen möchten. Und der Kern, der Ausgangsgedanke ist, alle Materialien auf dieser Welt bestehen aus Kohlenstoffatomen. Ich werde jetzt nicht noch viel chemischer, aber letztendlich alles besteht aus Kohlenstoffatomen. Wer sich an den Chemieunterricht von früher erinnert, da sind die Cs. Ja? Und im Moment holen wir diese Kohlenstoffatome, um Materialien wie Plastik, wie die Schäume, wie Obermaterialien herzustellen aus Erdöl. Aber es gibt auch noch andere Ressourcen, wo wir Kohlenstoffatome herbekommen. Und wir haben uns überlegt, warum nehmen wir die nicht von irgendwelchen Abfällen? Und was ist der größte und problematischste Abfall, der einen großen Einfluss auf die Klimaerwärmung hat? Das sind Kohlenstoffemissionen, CO2, Kohlenmonoxid und auch weitere Gase. Und diese enthalten Kohlenstoffatome. Und wir haben gesagt, hey, wenn wir diese Kohlenstoffatome isolieren können, dann können wir daraus Materialien machen, weil jedes Material ist eben aus diesen gedacht. Also vereinfacht gesagt, wir haben das erste EVA oder den ersten Schuh aus Kohlenstoffemissionen gemacht.
Ich kann mich zwar nicht an den Chemieunterricht von früher erinnern, aber wenn ich jetzt an Kohlenstoffemissionen denke, dann habe ich erstmal im Kopf, das ist doch ein Gas. Das ist doch nicht das, was ich dann in irgendeine Maschine schmeißen kann und da kommt ein EVA-Schaum oder irgendein anderes Teil des Laufschuhs unten bei raus. Jetzt ganz einfach gedacht, wie läuft denn der Prozess dann ab, wenn ich diese Kohlenstoffemissionen habe, dass ich ein Material bekomme, aus dem ich dann letztendlich EVA-Schaum herstellen kann?
Genau, das ist ein Prozess, den wir mit drei verschiedenen Partnern entwickelt haben. Und die Frage war wirklich, ist es möglich? Also auf dem Papier habe ich ja eben erzählt, aus dem Chemieunterricht, es ist möglich. Und unser Ziel war es jetzt, der Welt zu zeigen, es ist wirklich möglich. Was wir machen ist, wir fangen die Emissionen auf an Industrieanlagen, zum Beispiel an einem Betonwerk oder an einem Stahlwerk, fangen die Emissionen, bevor sie in die Atmosphäre gehen, auf. Und dann werden die Emissionen über einen Fermentationsprozess, das kann man sich vorstellen wie eigentlich das Bierbrauen oder die Herstellung von Joghurt. Da gibt es Bakterien, die die Gase fermentieren und was rauskommt, ist ein Alkohol. Der Alkohol Ethanol. Und dieser Alkohol wird dann verwendet in einem weiteren chemischen Prozess, um daraus Ethylen zu machen. Hört sich kompliziert an, ist aber nichts anderes als das kleinste Puzzleteilchen unseres Plastiks, unseres EVA-Schaums. Und dieses Puzzleteilchen setzen wir dann aneinander in einem weiteren Reaktor, wo raus dann letztendlich das finale Plastik entsteht. Und von hier aus ist der Prozess ganz, ganz normal und machen wir eine normale Mittelsohle aus diesem Material. Also es gibt einen mehrstufigen Prozess, den wir mit unseren Partnern erarbeitet haben. Und das Ganze ist wirklich komplett neu. Das gab es vorher noch nie auf der Welt. Das ist ein neuer Prozess. Das allererste EVA aus Kohlenstoffemissionen.
Wenn du das jetzt so erklärst, dann klingt das eigentlich, na, was heißt einfach? Es klingt auf jeden Fall komplex und chemisch, aber kannst du vielleicht ein bisschen den Prozess schildern, wie ihr zu diesem Gedankenstrom gekommen seid? Also wie lange hat es gedauert, Partner zu finden und wie lange hat es gedauert von der ersten Idee, bis ihr dann quasi wirklich einmal eine Sohle aus Kohlenstoffemissionen in der Hand hattet?
Ja, wir sind vor über 4 Jahren damit angefangen und hatten eben diese verrückte Idee, diese Idee, jedes Material auf der Welt besteht aus Kohlenstoffatomen, warum sollten wir CO2 und Kohlenstoffemissionen nicht dafür nutzen können?
Wie waren die Reaktionen darauf, auf diese Idee?
Viele Leute, auch aus der Wissenschaft und aus der Industrie, haben erstmal gelacht, haben gesagt, ja, auf dem Papier ist das möglich, aber in der Industrie bisher gibt es diese Lösung nicht. Alles müsste eigentlich von Grund aus entwickelt werden oder Prozesse, die bekannt sind, wieder neu aneinander gesetzt werden. Und es ging eigentlich darum, nicht nur die richtigen Partner zu finden, sondern auch die richtigen Prozesse. Und wir sind ganz, ganz, ich sage jetzt simpel angefangen. Wir haben einen Expertenworkshop gehalten, wo ich Vertreter aus der Chemieindustrie, aus der Forschung, aus der Biochemieindustrie eingeladen habe. Und ich habe mich vor eine weiße Tafel gestellt und ich habe aufgeschrieben CO2 und dann habe ich einen langen Pfeil gemacht und am Ende habe ich EVA, das ist das Material für unseren Schaumstoff, auf die Tafel geschrieben und gesagt, was sind jetzt die Wege, wie bekommen wir es hin, von CO2 zum EVA zu kommen? Und zusammen mit mehreren Experten haben wir unterschiedliche Wege aufgezeichnet. Manche von denen wurden wieder verworfen, weil sie technisch oder ökonomisch nicht möglich sind. So, dass wir dann zum Schluss darauf gekommen sind, dass dieser Weg über die Fermentation des CO2s zu einem Alkohol der Weg ist, der aus ökonomischer Sicht, aus ökologischer Sicht und aus technischer Sicht der beste ist. Und jetzt ging es aber darum, jetzt müssen wir den richtigen Partner finden, der solche Technologien anbietet. Und da sind wir dann auf die Firma LanzaTech gestoßen, die bereits schon vorher aus Emissionen zum Beispiel Kraftstoff gemacht hat und gesagt hat, hey, das ist ja super spannend, daraus auch Plastik zu machen. Und mit ihnen zusammen und 2 weiteren Partnern, unter anderem dem Chemiekonzern Borealis aus Österreich, haben wir dann diese gesamte Supply Chain, also die Wertschätzungskette, Schritt für Schritt gebaut. Und ich hatte wahrscheinlich, wegen zu deiner Frage, wie war das zu entwickeln, noch nie ein Projekt, was so viele Höhen und Tiefen hatte. Nur um zu erklären, nach einem Jahr intensiver Forschung, Investitionen, wollten wir mit 100 Liter Material dastehen und wir hatten ein halbes Schnapsglas voll von dem Material. Und da war das erste Mal der Gedanke, das Projekt wird jetzt scheitern. Aber wir haben uns gesagt, die Idee ist einfach zu gut, aus CO2 und aus Emissionen ein Material zu machen. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich versucht, nie aufzugeben und neue Wege zu finden. Und letztendlich konnten wir jetzt der Welt zeigen, dass es möglich ist. Also es war eine wirkliche Achterbahnfahrt für jeden Ingenieur und jede Person, die daran gearbeitet hat.
Also meinst du, es gab ein paar Tiefpunkte, wo ihr vielleicht dachtet, das funktioniert vielleicht doch nicht. Wir fangen aber nochmal von vorne an. Aber es gab ja bestimmt auch Höhepunkte, wo ihr dann gemerkt habt, das Projekt ist wirklich auf dem richtigen Weg. Was waren denn vielleicht so Punkte, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert tatsächlich und wir können das schaffen?
Also einerseits, wo natürlich die Idee auf dem Papier stand und wir gesagt haben, wir müssen jetzt Partner finden. Ich persönlich habe über 150 Chemiepartner auf der ganzen Welt entweder angemeldet oder angerufen, auf dem ganzen Kontinent. Und als ich dann den Kontakt zu unseren jetzigen Partnern gefunden habe, LanzaTech, und sie mir, dass die ersten waren, die gesagt haben, die Idee ist gar nicht so abwegig, wir könnten eigentlich die Lösung haben, das war definitiv ein Hochpunkt, wo das erste Mal jemand gesagt hat, hey, es ist möglich. Und das war definitiv ein Highlight und natürlich dass der erste Moment, als das erste Ethanol-Alkohol aus dem für uns angefertigten speziellen System getropft ist, wo wir wirklich sagen, hey, es kommt wirklich aus den Carbon-Emissionen etwas raus. Das war der zweite riesige Höhepunkt. Und der letzte riesige Höhepunkt war, als wir mit den ersten 9 Kilogramm Material, EVA-Material, an der Schuhherstellungsmaschine, an dem Spritzgusswerkstoff, Werkzeug, das ist wie heute Mittelsohlen hergestellt werden, standen und dann wirklich die erste Sohle aus CO2, aus Carbon-Emissionen aus dem Gerät kam. Und wir gesehen haben, es ist wirklich ein Schaum.
Er ist da, man hat was in der Hand.
Genau, man kann ihn zusammendrücken, er ist weich. Das war ein Gefühlsausbruch von Emotionen. Da gibt es auch Videos von, die wir uns ab und zu mal wieder an. Wenn wir sehen, dass wir bei einem anderen Projekt wieder scheitern, dann schauen wir uns die Videos an und wissen, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben.
Für den Motivationsschub.
Genau.
Und du sagtest gerade, ihr hattet dann irgendwann diese erste Sohle in der Hand, sie war weich, man konnte sie zusammendrücken. Als Läuferin, als Läufer, als Athlet, Athletin fragt man sich jetzt natürlich, muss ich denn Abstriche machen in Sachen Performance? Wie, auf welchem Level spielt dieser EVA-Schaum mit einem völlig anderen Herstellungsverfahren, wie man das jetzt von anderen Sohlen aus allen anderen Laufschuhen kennt?
Und das ist genau das Spannende. Die Performance oder die Qualität des Schaums entspricht genau der eines normalen Schaums. Denn ganz, ganz simpel gesagt, dem Material ist es völlig egal, wo es seine Kohlenstoffatome herbekommt. Ob es jetzt aus Erdöl kommt oder aus Carbonemissionen oder aus einer anderen Quelle. Das EVA ist das gleiche, die chemische Formel ist das gleiche. Nur die kleinen Cs, jetzt sind wir beim Chemieunterricht, die kommen eben woanders her. Das heißt, das Material, die Qualität 1:1 vergleichbar mit dem, was man jetzt auf dem Markt findet. Und das ist eben das Schöne, um zu zeigen, Nachhaltigkeit und Performance sind kein Kompromiss, sondern sie können Hand in Hand gehen.
Habt ihr da auch schon Feedback von Läuferinnen und Läufern bekommen? Ich glaube, wenn ich richtig liege, sind schon 5 Paare dieses Schuhs hergestellt werden oder zumindest einige wenige des Cloud Prime, wie er heißt dann, der am Ende der fertige Schuh mit diesem speziellen Fertigungsverfahren. Und er wurde schon gelaufen und ihr habt da schon Rückmeldungen erhalten.
Genau, genau. Vielleicht das nochmal zu merken. Wir haben jetzt die ersten 5 Paar von diesem Material fertigen können. Das zeigt schon, das ist ein Proof of Concept. Ja? Wir haben gezeigt, dass es möglich ist. Der nächste Schritt ist natürlich die Skalierung. Wir wollen davon Millionen von Paaren machen. Das ist das Ziel. Jetzt haben wir aber erstmal der Welt gezeigt, dass es möglich ist. Und ja, natürlich, also wir sind eine Laufschuhmarke. Wir machen nicht nur Schuhe, die man in eine Vitrine stellt. Das heißt, wir haben 2 extra Paare gemacht, die gerade ins Langzeittesting gegangen sind mit normalen Läufern, aber auch mit Athleten. Und sie konnten keinen Unterschied zwischen diesem und einem herkömmlichen Schaum feststellen. Interessanterweise ist er sogar ein Stückchen weicher und dämpft sogar etwas mehr. Das heißt, wir sind extrem zufrieden mit der Qualität und nach der Skalierung lässt sich dieser Schaum definitiv in unsere Produktpalette einbauen.
Kannst du eventuell, also ich kann mir vorstellen, dass viele Läuferinnen und Läufer jetzt sehr neugierig sind und diesen Schuh bestimmt auch gerne mal selber laufen wollen. Gerade 5 Paare erst hergestellt. Kann man abschätzen, wann dieser Schuh auf dem Markt landet?
genau das ist für uns jetzt auch die große Herausforderung. Also das Ziel war, der Welt zu zeigen, dass es möglich ist. Mit unseren drei Partnern, die Umsetzung mit begleiten, dem Partner LanzaTech, dem Partner Borealis und On, sind wir jetzt dabei, die unterschiedlichen Skalierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das Spannende ist, dass wir hierzu zeigen müssen, dass dieses Material groß angewendet werden kann. Zeittechnisch können wir im Moment noch keine klare Aussage dazu treffen, aber mittelfristig sind wir überzeugt, dass wir den Großteil unseres EVAs durch EVA aus Kohlenstoffemissionen ersetzen können.
Und besteht auch die Chance, andere Teile des Laufschuhs, die auch aus Kunststoff bestehen, mit diesem Verfahren herzustellen und quasi den kompletten Schuh auf dieses Verfahren?
Ja, genau. Wenn man das so weiterdenkt. Das ist ein super Gedanke. Und beim Cloud Prime haben wir das auch schon gemacht. Der Cloud Prime hat das EVA, die Sohle, aus Kohlenstoffemissionen und das komplette Obermaterial. Das Polyester ist zum Teil auch kohlenstoffbasiert und kommt aus CO2. Das heißt, wir haben mit einem weiteren Partner auch ein Polyester aus CO2 gefertigt und sind auch mit dem in der Skalierungsphase. Und unser Ziel ist es eben, möglichst viele Komponenten des Schuhs daraus zu machen. Das heißt, Schnürung, Garn, alles, was aus Polyester besteht und alles, was aus EVA besteht, da sehen wir sehr großes Potenzial. Und unser Forschungsteam geht aber auch noch in andere Richtungen. Was ist noch so möglich? Ja, das ist natürlich die große Frage, denn Clean Cloud oder Carbon Kohlenstoffemissionsbasierte Materialien ist einfach ein extrem spannender Ansatz, weil Emissionen haben wir mehr als genug.
Genau. Und wenn man jetzt so beim Thema Skalierung schon ist, beim Laufschuh selber ist ja noch einiges möglich, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was besteht denn noch alles aus Plastik, dann fällt einem da ganz schön viel ein und ich denke, man ist verzweifelt auf der Suche nach Lösungen, nicht nur für den Laufschuh. Also da könnt ihr da absehen, wofür man dieses Verfahren, was ihr da jetzt entwickelt habt, vielleicht sonst noch nutzen könnte, wirklich außerhalb der Laufschuhbranche? Ist das verwendbar für andere Bereiche unseres Lebens, überall dort, wo Kunststoff hergestellt wird?
Definitiv. Wir sind in Kontakt mit unterschiedlichen Marken in der Industrie, aber auch außerhalb der Laufschuhindustrie. Ein Beispiel sind Matratzen. Die Automobilindustrie, alle diese Industrien nutzen auch EVA oder andere Kunststoffe, für die dieser Ansatz spannend ist. Und genau das ist auch wichtig, um letztendlich einen neuen Prozess zu skalieren. Ein Prozess, der bisher daraus besteht, dass wir Erdöl in Plastik umwandeln. Ja, das ist eine Industrie, die es ja seit Jahrzehnten gibt, die ist riesig. Um hier einen Paradigmenwechsel einzuleiten, das geht nur, wenn genug Nachfrage besteht. Mhm. Und die Nachfrage allein aus der Laufschuhindustrie ist hier nicht genug. Das bedeutet, aus der Verpackungsindustrie, aus der Automobilindustrie, aus der Industrie, die die Produkte für das alltägliche Leben herstellen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten, Nachfrage kreieren und somit den großen Chemieunternehmen zeigen, hey, es macht Sinn, diesen Prozess zu skalieren. Denn die Nachfrage nach nachhaltigen Materialien und kohlenstoffemissionenbasierten Materialien besteht. Und das ist auch unser Ansatz. Auf der Laufbahn sind auch andere Laufschuhmarken und natürlich On sind wir alle Konkurrenten. Aber im Bereich Nachhaltigkeit geht es nur als Team. Das heißt, nicht nur Marken untereinander müssen sich zusammenschließen, sondern auch mit anderen Partnern aus anderen Industrien. Ein super Beispiel ist, dass wir gerade ein Projekt zum Recycling mit Patagonia haben, mit Salomon, Puma ist dabei, Lululemon, wo es um das Thema Recycling geht und hier eigentlich mehrere Brands oder mehrere Marken an einem Strang ziehen. Und das Gleiche wollen wir auch für Clean Cloud erreichen, dass das Projekt auch außerhalb der Industrie Aufmerksamkeit findet und wir somit den Paradigmenwechsel einleiten können.
Es verbindet auch Wissen, kann ich mir vorstellen. Also du hast ja am Anfang gesagt, ihr hattet diese Idee. Wahrscheinlich bei euch, bei On, wären nicht die Ressourcen da gewesen, das Projekt Wirklichkeit zu machen. Da waren die Partner nötig und es ist super toll, dass ihr sie gefunden habt, weil ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Konzept mit ganz, ganz viel Luft nach oben. Wir haben gerade über die Skalierung gesprochen. Und ich denke, das ist ein ganz guter Schluss für unser Gespräch. Wir dürfen wirklich sehr gespannt sein, sowohl auf den Cloud Prime, auf den Schuh selber, als auch auf den Weg, den die Clean Clouds als Projekt jetzt gehen werden und ja, was da noch alles so möglich ist. Und vielleicht noch ganz kurz als Abschluss, bist du den Schuh schon gelaufen? Hattest du den schon mal am Fuß?
Ja, selbstverständlich. Nein, definitiv. Alles, was ich entwickle oder was wir entwickeln mit dem Team, das muss ich auch selbst einmal spüren, weil letztendlich, ich bin begeisterter Läufer und versuche Technologie und mein Hobby eigentlich zu verbinden. Und darum muss ich natürlich selbst beurteilen können, ob eine Idee funktioniert oder nicht, letztendlich in einem finalen Produkt.
Ja, super. Dann würde ich sagen, wir bleiben geduldig und neugierig. Und ich danke dir ganz herzlich, lieber Nils, für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
Als nächstes haben wir hier in unserem kleinen Kämmerlein neben der Laufsymposiumsbühne Sebastian Bär zu Gast von Joe Nimble. Sebastian, auch du kommst gerade frisch von der Bühne. Ich habe dich direkt mit hier nach oben genommen. Und du hast wieder einen sehr spannenden Vortrag gehalten über das Joe Nimble Konzept. Und eine Folie, die ich jetzt von eurer Präsentation oder auch generell von eurem Internetauftritt immer im Kopf habe, ist die Folie mit der Fußoutline drauf, wo dann steht Big Toe, Big Problem, also großer C, großes Problem, Fragezeichen. Und das ist eigentlich so ein bisschen euer Grundkonzept. Kannst du noch mal kurz erläutern, warum der große C, also ausgerechnet der große C, eigentlich so ein ganz unscheinbares Körperteil bei euch und bei euren Schuhen so eine große Rolle spielt?
Gerne, ja. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hanna, ich freue mich und das ist richtig. Bei uns, bei Joe Nimble, dreht sich seit 40 Jahren mittlerweile im Unternehmen generell alles um die Zehenfreiheit. Und die, wir sind der Meinung als Brand, dass eigentlich alle Schuhe Zehenfreiheit haben sollten, weil wenn die Zehen vorne und speziell der große Zeh eingeschränkt wird, dann hat das für den Läufer im Speziellen fatale Folgen, weil ich bei jedem Schritt mit dem 2- bis 3-fachen des Körpergewichtes beim Laufen auf dem Fuß auftrete und mich auch abstoße. Und in der Abstoßphase im Speziellen ist der große Zeh ganz wichtig. Und wenn der keinen Platz hat und durch symmetrisch geformte Schuhe, wie es nun mal bei fast allen Schuhen im Markt der Fall ist, keinen Platz hat, dann wird der große Zeh tatsächlich für den Läufer zum großen Problem. Man hat es in verschiedenen Studien auch mal betrachtet, dass nur 40% der Läufer tatsächlich in Neutralläufer sind, die also gerade abrollen. Die restlichen 60% sind entweder Überpronierer oder Supinierer. Und die Mehrzahl davon sind tatsächlich Überpronierer. Und diese Überpronation kommt einfach daher, dass ich, nachdem ich gelandet bin, und da ist es egal, ob ich mit der Ferse lande, mit dem Mittelfuß lande oder mit dem Vorfuß lande, ich verlasse meinen Laufschritt immer gleich, nämlich über den Vorfuß. Und in dieser wichtigen Phase des Laufzyklus, des Abstoßzyklus, rolle ich nun mal oder sollte über den großen Zeh abrollen. Und wenn der nicht da ist, dann tendiere ich eben speziell in die Überpronation, weil der Zeh strukturell und muskulär nicht da ist. Oder wenn ich dort eine Verletzung habe oder eine Entzündung aufgrund dieser Einengung, tendiert man unterbewusst in eine Supination. Und deswegen haben wir bei Joe Nimble uns über die Zehenfreiheit hinaus als Philosophie dem Thema des großen Zehs ganz im Speziellen für Läufer gewidmet.
Du sagst jetzt Supination und Überpronation. Ist ja erstmal schön und gut. Was können dann daraus denn für Probleme entstehen? Welche Laufverletzungen kann das zur Folge haben?
Ja, also bei der Supination, also verschiedene. Die Laufverletzungen sind vielfältig und die passieren typischerweise dann immer weiter oberhalb im Körper, also die kinetische Kette nach oben, Knöchel, Knie oder Hüfte bis in den Rücken teilweise auch. Und man agiert hier oftmals mit Einlagen, die vielleicht auch eine Entzündung rausnehmen sollen. Das ist auch ein guter Weg. Meine Empfehlung an Läufer ist immer, Einlagen nicht permanent zu tragen, sondern immer nur kurzfristig, bis ich das akute Problem gelöst habe und dann den Fuß möglichst wieder natürlich arbeiten zu lassen. Aber bei der Supination typischerweise treten die Probleme eben mehr an der äußeren Seite auf, Läuferknie an der Außenseite oder ähnliches, und bei der Überpronation eben durch das Einknicken mehr an der Innenseite. Und dann sind es eben die typischen Läuferbeschwerden, die in den Bereichen auftreten. Meistens in Knie oder dann eben auch in Richtung Hüfte. Aber Knie und unterhalb sind eigentlich dort, wo die häufigsten Läuferprobleme auftreten, die auf der Basis
zum Beispiel eines Halluxwinkels entstehen, weil man nicht richtig abrollt oder eine Fehlstellung im Fuß hat.
Mhm. Aber auch, wenn die Verletzung im Knie oder sogar in der Hüfte, das ist so weit weg vom großen Zeh. Und du bist ja auch gar nicht das erste Mal zu Gast im Podcast. Du hattest dich schon mal mit meiner Kollegin Ela und zusammen mit Lee Saxby über Biomechanik unterhalten. Und in diesem Podcast fiel der Satz, der fällt mir gerade dazu ein, der Fuß ist das Körperteil, was am weitesten weg vom Kopf ist. Was sagst du denn, woran liegt das denn, dass so viele Läuferinnen und Läufer diese Verletzung nicht mit dem großen Zeh in Verbindung bringen?
Weil dieses Thema einfach nicht adressiert wird im Markt. Also wir haben gerade auch auf dem Symposium, hatte Lee Saxby eine interessante Slide über den Elefanten im Raum. Man kann das auch vergleichen mit dem Märchen mit dem des Kaisers Neue Kleider. Es geht hier um ein offensichtliches Problem, bei dem es vermieden wird, dieses zu adressieren. Niemand will es ansprechen. Aber es ist Fakt, dass der große Zeh hier in Mitleidenschaft gezogen wird durch zu enges Schuhwerk, das aber im Markt viel zu wenig kommuniziert wird und bekannt ist. Weil über Jahrhunderte hinweg, nicht nur im Sportschuhbereich, sondern auch im normalen Schuhbereich, Schuhe immer auf einem symmetrischen, spitz geformten Leisten gefertigt werden. Das hat historische Gründe. Ganz früher, also als man das Schuhmacherhandwerk begonnen hat, wurde eben der Leisten für den linken und den rechten Fuß wurde nur ein Leisten verwendet. Der Leisten gibt ja dem Schuh die Form. Und weil man nur einen Leisten verwendet hat, damit das links und rechts funktioniert, musste der eben symmetrisch geformt sein. Es gibt andere Gründe, die historisch bedingt sind, dass die Leisten dann symmetrisch geblieben sind. Gibt es auch ganz spannende Studien und Wissenschaft darüber. Das ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls haben wir uns als Konsumenten oder als Träger von Schuhen daran gewöhnt, dass Schuhe einfach nach vorne symmetrisch spitz zulaufen und stellen das überhaupt nicht mehr in Frage. Im Schuhgeschäft kriegen wir erklärt, den Schuh muss man erst eintragen, der wird dann noch weicher oder der muss sich dem Fuß erst noch anpassen. Wir kriegen auch erklärt, dass wir den Laufschuh vor allem 1 bis 2 Nummern größer kaufen sollten. Ich begründe das damit, dass diese Empfehlung kommt, dass der Zeh eben etwas mehr Platz hat, aber dann stimmt halt das Verhältnis des Schuhs zum Fuß nicht mehr. Und wir bei Joe Nimble sind der Meinung, oder wir möchten einfach mit dem, was wir tun, auch das Augenmerk auf die Funktionalität des großen Zehs und des Fuß im Speziellen leiten und hier auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben.
Ihr habt auch hier auf der Messe ein ganz kleines Tool dabei, diese kleinen gelben. Genau. Sieht ein bisschen aus wie zwei Weinkorken, zwei weiche, schaumstoffartige Weinkorken.
Genau.
Was kann man denn damit machen?
Richtig, das sind unsere Toe-Spreader oder Zehenspreizer. Ich habe dir hier gerade mal ein paar hingestellt. Das sind kleine Schaumstoffteile, die wir ganz einfach auch im Education-Bereich benutzen. Zum einen, dass wir empfehlen und sagen, wenn du die zwischen Großzeh und zweite Zehe klemmst und dann mal versuchst, in deine normalen Schuhe reinzukommen und das nicht geht, dann solltest du dir die Frage stellen, ob das nicht biomechanischen, strukturellen Einfluss hat aufs Laufen, wenn du laufen gehst, aber auch im generellen Alltag. Weil dein großer Zeh sollte eigentlich eine gerade Ausstellung haben, also wirklich der große Zeh sollte stark und geradeaus nach vorn ausgerichtet sein. Und wenn du diese Toe-Spreader zwischen erste und zweite Zehe klemmst, dann ist er wieder gerade ausgerichtet. Und das andere ist, dass wir dieses Tool auch benutzen in unserem Education-Bereich, das zum Beispiel eine Übung ist, solche Heel Raises, also wie sagt man auf Deutsch, also in den Zehenstand zu gehen.
Wadenhebungen.
Genau, in den Zehenstand 10-mal anheben. Und in dem Moment, wo du wie bei der Vortriebsphase, wie bei der Propulsive Phase beim Running, in die Belastung der großen Zehe gehst und deine große Zehe aufgrund des Zehenspreizes in der richtigen Position ist, dann arbeitest du strukturell an der Position des großen Zehs und durch das Heben auch muskulär an diesem starken Muskelstrang des großen Zehs. Der große Zeh ist der dichteste, also der Knochen, das ist der dickste, größte Knochen im Fuß mit der höchsten Knochendichte und er hat auch den stärksten Muskel im Fuß. Das allein sollte uns schon suggerieren, warum der große Zeh so wichtig ist. Und durch diese einfache Übung mit den Zehenspreizern kann man eben an Struktur und Muskulatur im Fuß ganz simpel arbeiten. Für Läufer eigentlich eine Übung, die jeder Läufer können muss. Wir sind manchmal erschrocken, wenn wir das auch bei Events oder bei uns jetzt hier auf der ISPO auf dem Stand machen, wie wenige das können, wie wenige sich festhalten oder wie viele sich festhalten müssen oder nicht mal wirklich in die Extension gehen können. Das ist teilweise erschreckend, weil wir sind ja alles Läufer und wir wollen auch ein Leben lang weiterlaufen können. Und da ist das eine Grundübung, die man eigentlich können sollte, diese Flexibilität im Vorfuß zu haben und auch diese Kraft über den großen Zehen.
Ja, aber du hast ja gerade schon gesagt, also diese kleinen Tools, die hier vor mir liegen, sind wirklich nicht groß, aber ich glaube, viele Läuferinnen und Läufer, wenn man dann so in sein Laufschuhregal guckt, die passen, glaube ich, nicht in so viele Schuhe rein. Wie ist das denn, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang in Schuhen von anderen Laufschuhherstellern gelaufen bin, die symmetrische Leisten haben? Kann ich direkt auf John Nimble Schuhe oder Schuhe mit breiter Zehenbox umsteigen? Oder muss mein großer Zeh sich da erstmal dran gewöhnen? Ist der Muskel gar nicht so richtig
ausgebildet? Ja, sehr gute Frage und die beschäftigt tatsächlich auch viele Läufer. Das ist überhaupt kein Problem, umzusteigen. Natürlich ist dein großer Zeh nicht sofort da, weil wir mehr Platz bieten im Schuh, sondern er muss sich erstmal weiter zurückentwickeln. Dazu dienen auch diese Zehenspreize, die man dann im Schuh tragen kann, um einfach mit jedem Schritt eine Übung zu machen. Lee Saxby sagt immer, das, was wir erreichen wollen, ist für einen Läufer, der zum Beispiel 10.000 Schritte im Alltag normal geht, plus die Schritte im Laufen mit einem Zehenspreizer in einem Schuh mit Zehenfreiheit, sorgt ganz einfach dafür, dass du permanent an deinem Fuß arbeitest und diesen Prozess der Wiederherstellung der Fußstruktur beschleunigst. Das heißt, du kannst zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, dreimal zehn Wiederholungen machen oder eben permanent am Fuß arbeiten und dadurch beschleunigst du diesen Wiederherstellungsprozess der Fußstruktur, die am Anfang eben nicht gegeben ist. Aber was absolut passiert ist, dass durch das Mehr an Platz im Schuh der große Zeh definitiv wieder zurückkommt in seine Position. Das geht nicht über Nacht, da braucht man schon ein paar Wochen und Monate dafür, aber er kommt Schritt für Schritt und wir empfehlen halt diese Übungen, um diesen Prozess ein wenig zu beschleunigen. Aber man muss da überhaupt keine Angst haben. Natürlich kann man sofort die Schuhe tragen und es hat überhaupt keine Nachteile. Das Schöne ist, bei unseren Schuhen mit Zehenfreiheit, mit unserem Fokus auf den großen Zeh, es gibt keine Nachteile, es gibt eigentlich nur Benefits. Die Zehenfreiheit hat immer nur Vorteile für den Träger.
Und eure Theorie, euer Konzept, damit sagt ihr, habt ihr wirklich den Weg gefunden, Laufverletzungen zu vermeiden oder sehr, sehr viele Laufverletzungen zu vermeiden? Sagt, das ist der goldene Weg. Wie erklärst du dir denn, dass so wenig Laufschuhhersteller bisher aufgegriffen haben?
Ja, also wir stellen fest im Markt, dass der Fokus eigentlich über die letzten 3 Jahre immer auf Rückfußstabilität war. Das heißt, wir arbeiten Laufschuh, die ganze Branche, die ganze Industrie arbeitet daran, über Pronationsstützen, Motion Control, Fersendesign etc. Für Rückfußstabilität zu sorgen. Und wie ich vorher schon mal erwähnt hatte, die wenigsten definieren Stabilität über den Vorfuß in der Abrollphase. Und wir sind der Meinung, dass hier die Notwendigkeit besteht, einen Paradigmenwechsel auch in der Definition der Überpronation zu adressieren. Mhm. Wo findet Überpronation eigentlich statt? Im Rückfuß oder im Vorfuß? Das heißt, unsere Aufgabe liegt mit dabei, stärker den Fokus auf den Vorfuß zu lenken, weil da in der Vortriebsphase kommen wir in so ein ganz filigranes Gebilde des Fußes. Die Ferse ist ja ein ganz, ganz großer Knochen, ganz dicker Knochen. Und dann in der Abschlussphase lasse auf einmal dieses ganze Körpergewicht, mehrfache Körpergewicht, auf diesem filigranen Gebilde von Zehen und Knochen. Und dort, wenn dort Instabilität ist, dann hat es eben diesen Einfluss. Und das ist bisher nicht adressiert worden. Der Vorfußbereich und der große Zeh wird von der Industrie ignoriert, weil man industriell auf einer anderen Leistenform arbeitet, weil wir es als gegeben hinnehmen, dass die Zehen vorne zusammenlaufen, dass ich einen Schuh größer kaufen muss. Das sind alles solche Dinge, die nehmen wir mittlerweile als normal an, obwohl sie mehr als unnatürlich sind. Und ich wiederhole mich hier, ich weiß, aber es ist unsere Aufgabe nun mal, diesen Punkt zu adressieren und immer wieder darauf hinzuweisen, dass eigentlich jeder Schuh mit Zehenfreiheit konstruiert sein sollte.
Und wie ist deine Einschätzung, wird dieser Paradigmenwechsel, wie du es gerade genannt hast, stattfinden?
Ich stelle tatsächlich fest, jetzt auch eben im Nachgang des Symposiums, dass wir immer mehr Zuspruch und Zusprache erhalten. Also auch gestern auf der ISPO hatten wir einen Megatag bei uns am Stand. Viele verstehen unser Konzept. Die Arbeit, die wir leisten, wird angenommen im Markt. Und Läufer verstehen es langsam. Wir sind ja seit 40 Jahren im Markt und vor 40 Jahren, damals noch mit unserer konservativeren Linie, waren wir natürlich völlig in der Nische, weil es einfach vom Kopf her, vom Konsumenten und vom Träger noch überhaupt nicht verstanden wurde, warum Schuhe so aussehen sollten. Man hat es einfach nicht verstehen wollen und die Brücke konnte nicht geschlagen werden. Heute, Jahrzehnte später, sind die Konsumenten viel weiter und es wird auch viel mehr akzeptiert, dass auch kleinere Brands wie wir sind, hier einen Beitrag zur Verletzungsvermeidung bringen können. Und das, was ich hier erzähle, ist ja kein Rocket Science, sondern es ist eigentlich eine ganz logische und ganz normale Sache. Und deswegen haben wir da natürlich auch diese Leidenschaft und den Drang, das Thema Läufern zugänglich zu machen, um diesen Benefit bieten zu können.
Und du bist eigentlich schon dein ganzes Leben lang mit der Zehenfreiheit gelaufen. Du bist auch in den USA.
Richtig.
Schon Cross-Country mit den
genau.
Schuhen gelaufen.
Ich war,
und hast da ja. vielleicht ein paar schräge Blicke auch.
Ja, ja, ich habe hab vorher auf der Bühne festgestellt, das liegt schon, glaube ich, jetzt mittlerweile 35 Jahre zurück. Da war ich als Austauschschüler 2 Jahre in den USA. Man hat mich damals, als ich auf die Highschool gekommen bin, haben alle gesagt, egal welchen Sport du wählst, mach nicht Cross-Country. Ich habe dann Cross-Country gemacht, weil es irgendwie, weil ich es als toll empfunden habe, ein sehr herausfordernder Sport, aber die Rennen haben mir mega viel Spaß gemacht. Es war unglaublich wettbewerbsintensiv zwischen den Highschools und zwischen den individuellen Läufern. Und ich habe tatsächlich damals auch Schuhe von uns getragen. Das waren natürlich also wirklich schwere, dicke, wuchtig aussehende Lederschuhe. Aber die hatten Nullabsatz, die hatten Zehenfreiheit. Und für mich war einfach das Konzept logisch. Deswegen bin ich in den Schuhen auch unsere Rennen gelaufen. Ich war dann 1992 State Runner-Up bei den Staatsmeisterschaften in Florida. Mhm. Und die Leute haben mich schon schräg angeschaut. Während der Saison, als ich angefangen habe, Rennen zu gewinnen und später dann auch bei den Staatsmeisterschaften, weil sie eben gesagt haben, mit was für komischen Schuhen läuft der da rum. Aber ich bin mit dem Thema aufgewachsen und es war mir immer logisch und ich hatte immer den Drang, diesen Benefit der Zehenfreiheit und im Speziellen des großen Zehs in den Sportbereich und in den Läuferbereich vor allem zu bringen, weil ich selber leidenschaftlicher Läufer bin. Mhm. Weil ich gesagt habe, dieser Benefit der Zehenfreiheit und des großen Zehs, speziell im Sportbereich und im Läuferbereich, ist ja noch viel wichtiger, weil dort diese starken Kräfte auf den Körper und speziell auf den Fuß bei jedem Schritt wirken.
Mhm. Das heißt, schon damals bis jetzt hat sich einiges getan. Mhm. Dieses Jahr bei Joe Nimble ein sehr erfolgreicher Schuh, der Altrail. Mhm. Natürlich ein Schuh, der auf diesen Prinzipien basiert. Mhm. Beide Zehenbox, also asymmetrischer Leisten, das Ganze bei einer sehr reaktiven und sehr weichen Dämpfung. Mhm. Euer neuestes Update ist jetzt eine Abänderung dieses Schuhs, der Altrail Pilot One.
Pilot One, genau. Der Pilot One kommt jetzt im Frühjahr nächstes Jahr raus. Das ist ein Schuh, der ein Update, also der Altrail bekommt ein Update mit einer Schiene, die wir speziell für den großen Zehen in die Zwischensohle einarbeiten. Bei uns sind die Zwischensohlen bei dem Altrail ja direkt mit PU angespritzt. Das heißt, eine Technologie, die aktuell im Läufermarkt auch nur wir beherrschen. Die wir angewendet haben, weil der Schaum, wie du gesagt hast, sehr reaktiv ist und wir als Side Story auch weniger Energie und Wasser verbrauchen und keine Klebstoffe verwenden müssen.
Genau, weil ansonsten, kurz zur Erklärung, werden die Einzelschienen aufeinander geklebt.
Ganz genau, die werden verklebt, ganz genau.
Quasi dadurch fällt weniger Chemie, weniger.
Richtig, ganz genau. Gut erfasst und das bietet uns eben die Möglichkeit, diese Schiene, die speziell auf den Großzehenstrahl abgestimmt ist, einzuschäumen in die Zwischensohle, passgenau. Und das dient eben dazu, speziell diesen 60% der Läufer, die, also 80% der Läufer, muss ich sagen, haben unsere eigenen Studien und mittlerweile auch international angelegte Studien inzwischen auch gezeigt, haben einen Hallux Valgus, also einen Winkel in der Großzehe, also eine Fehlstellung in der Großzehe. Von diesen 80% tendieren dann eben 60% in eine alternative Gangart oder Laufart, nämlich in die Überpronation oder Supination. Und um diesen 60% zu helfen, haben wir den Toe Pilot entwickelt. Das ist diese Schiene in der Zwischensohle eingeschäumt, die dafür sorgt, dass die Schwäche im Vorfuß stabilisiert wird, dass der Schmerzbereich entlastet wird und dass die Schwachstelle im Vorfuß unterstützt wird, sodass der große Zeh in der Vortriebsphase im Abrollen einfach die Unterstützung findet und ermutigt wird, wieder seine natürliche Position einzunehmen und natürlich abzustoßen. Auch das ist etwas, was nicht über Nacht passiert, aber wir bieten einfach über diesen Toe Pilot die Möglichkeit, die Kraft, die am Anfang noch fehlt, über diese Unterstützung zu bieten, sodass das Gehirn dem Fuß wieder, vor allem den großen Zeh, den Impuls gibt, über die Großzehe abzurollen und in der Kombination mit der Zehenfreiheit strukturell sich wieder verändert und muskulär dann wieder aufgebaut wird.
Also gleiche Grundprinzipien wie beim Ultrayer, plus ein bisschen mehr Unterstützung für Läufer, die zum Beispiel mit dem Hallux Valgus Probleme haben. Woran erkenne ich denn vielleicht überhaupt, wenn ich da mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob ich eine Fehlstellung habe, ob ich zum Beispiel vielleicht auch Probleme mit dem Hallux Valgus habe? Gibt es da bei JoNimble Ressourcen, wie ich das vielleicht überhaupt herausfinden kann?
Absolut.
Wenn ich jetzt vielleicht noch gar keine Laufanalyse irgendwo schon mal gemacht habe?
Genau, ja. Also wir haben tatsächlich während des Lockdowns eine App entwickelt, mit der man seinen Fuß scannen kann mit dem iPhone. Das ist die JoNimble App. Die ist einfach unter JoNimble im App Store von Apple auffindbar. Und mit dieser App kann man mit dem iPhone, im Moment nur für iOS, seinen Fuß scannen. Wir haben es damals entwickelt, weil das die Größe, weil man die Schuhgröße feststellen kann, aber gleichzeitig misst die App tatsächlich den Halluxwinkel. Das kostet nichts und das ist hochspannend, finde ich, weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Und wir haben da auch schon viele Überraschungen erlebt, wenn die Leute dann wirklich auf dem Handy sehen, hoch, ich habe, manche haben einen zweistelligen Halluxwinkel, der also wirklich bis zu minus 12, 15, 18 Grad geht. Und das ist auch unsere Intention, einfach mal dieses Bewusstsein auf den großen Zeh, auf den Fuß zu lenken und zu sagen, Leute, dieses Problem muss adressiert werden. Also das ist ein Tool, was wir entwickelt haben. Hier auf der ISPO haben wir einen Fußscanner am Stand, wo wir den Service direkt bei uns am Stand anbieten. Und wie gesagt, die Toespreader, die man auch bei uns bestellen kann, die ermöglichen es einfach auch hier mal zwischen die Zehen zu klemmen und zu gucken, Mensch, wie sieht es eigentlich da aus? Ist das einfach oder ist es, merke ich, dass da einfach sehr, sehr viel Druck existiert und dass ich da vielleicht strukturell an meinen Zehen arbeiten sollte?
Also insgesamt ein großes Umdenken, was, wenn es nach euch ginge, möglichst schnell stattfindet oder um möglichst viele glückliche Läuferinnen und Läufer, verletzungsfreie Läufe zu ermöglichen. Was ist denn bei JoNimble noch in der Zukunft möglich? Habt ihr da Wünsche, Gedanken für die Zukunft, was noch passieren könnte, speziell bei euch?
Ja, wir sind ja ständig quasi in der Weiterentwicklung. Wir sind gerade dabei, ein Ambassador-Team aufzubauen mit Läufern aus der ganzen Welt, Team Run Above Reason. Da haben wir Läufer aus Portugal, Brasilien, aus dem deutschsprachigen Raum, die leidenschaftliche Läufer sind und die ihr Hobby oder teilweise sind es halbprofessionelle oder professionelle Läufer eben ein Leben lang ausüben möchten. Und die inspirieren uns immer wieder zu Neuerungen, weil sie sagen, Mensch, hier bräuchte ich noch eine Verbesserung oder dort liegt mein Anspruch. Und im Moment haben wir uns auf den Road-Bereich konzentriert mit dem Ultrayer. Dann kommt im Frühjahr der Pilot One und natürlich geht es in anderen Bereichen für uns in der Entwicklung auch weiter. Im Trail-Bereich kriegen wir sehr viel Zuspruch, weil auch der Bereich wächst. Und wir stellen einfach fest, dass Läufer, die unser Konzept mal entdeckt haben, das in andere Bereiche mit übertragen sehen wollen. Und wir werden aber darüber hinaus auch noch an unseren Education-Tools und Möglichkeiten arbeiten. Da wird es im nächsten Jahr auch einiges an Neuigkeiten für Läufern geben. Das war eigentlich mit den Toespreadern jetzt mal nur so ein kleiner Sneak-Preview. Wir sind gerade dabei, ein Recycling-Konzept zu erarbeiten, dass wir auch Schuhe zurücknehmen, diese Schuhe schreddern lassen, recyceln und aus dem recycelten oder aus dem geschredderten Granulat tatsächlich diese Hilfsmittel, die wir im Education-Bereich dann anwenden, daraus wieder herzustellen. Das heißt, aus Schuhen ganz andere Elemente machen, die aber auch dem Läufer wieder nützlich sind.
Okay.
Also du siehst, ist eine Menge in der Pipeline.
Schon viel, genau. Schon viel gemacht, aber immer noch viel zu machen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß bei den letzten anderthalb Tagen auf der Messe, würde ich sagen, und bedanke mich ganz herzlich für den Überblick, den du uns gegeben hast. Und wir bleiben gespannt, was alles noch so passiert bei JoNimble.
Sehr gerne. Vielen Dank, Hanna, dass ich hier sein durfte.
So, das waren doch schon so einige Nachrichten und Innovationen rund ums Thema Laufen, oder? Eine kleine Podcast-Innovation haben wir zum Schluss auch noch, nämlich die Ankündigung, dass es unsere nächste Folge diesmal schon in einer Woche gibt. Denn tatsächlich haben uns nach unserer letzten Folge einige von euch geschrieben, okay, viele, dass das mit so einer wöchentlichen Podcast-Folge doch ziemlich cool wäre. Und deswegen haben wir uns gedacht, probieren wir das einfach mal für ein paar Folgen aus. Insofern sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und das ist diesmal schon nächste Woche. Hört also gerne wieder rein. Abonniert uns auch sehr gerne noch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auf keinen Fall die neueste Folge. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns.